Veronika Reichel interessiert sich für Philosophie, für das Denken und die Sprache und dafür, wie Menschen funktionieren. Sie entwickelt Erzählungen, Vortragsperformances, Illustrationen und Animationsfilme. Dieses Jahr erscheint ihr Buch Im Schaum dieser Sprache Hegel lesen mit Erzählungen und Illustrationen. 2008 veröffentlichte sie Sprachkino, ein Sachbuch mit experimentellen Animationsfilmen über die Schnittstelle von theoretischen Sprachen und Bildlichkeit. Wir unterhalten uns heute im Rahmen ihrer Veranstaltung Alle kraulen alle und absolut alles über Kreativität, die auf dem Festival Leipzig Denkt stattfanden, darüber, welche Rolle Kreativität in unserem Leben spielt und warum sie so wichtig dafür ist, unser Leben zu gestalten. Bis wir darauf zu sprechen kommen, wie wir unser Miteinander gestalten sollten. Gibt es Wege, unsere Kreativität für eine gemeinschaftlichere Gesellschaft zu nutzen? Eine deiner beiden Veranstaltungen, die du machst, heißt ja Alles über Kreativität. Und deshalb erstmal die vielleicht sehr obvious Frage: Was ist überhaupt Kreativität?
Ich würde sagen, also zuallererst ist Kreativität tatsächlich eine Grundfähigkeit, die Teil des Denkens ist. Die Grundfähigkeit, eine neue Idee zu haben, etwas neu zusammenzustellen, Dinge neu zu verbinden. Und dann ist Kreativität tatsächlich einfach eine alltägliche Fähigkeit, die man stark einsetzt, wenn man Probleme löst. Und ein anderer Aspekt von Kreativität ist, dass es mit Selbstausdruck zu tun hat. Und ich denke jetzt gerade selbst darüber nach, wie Selbstausdruck mit dem, ob Selbstausdruck, aber vermutlich ist Selbstausdruck in dem Sinne auch etwas Neues, dass tatsächlich jeder das wirklich ein ganz klein bisschen anders wie alle anderen macht.
Und wie drückt sich dann diese Kreativität aus? Und also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es ja Menschen gibt, die kreativer sind als andere oder von denen man ausgehen würde oder von denen man sagen würde, oh, die sind viel kreativer als andere. So, gibt es da einen Unterschied in den Menschen? Und wenn ja, warum?
Also es gibt natürlich tatsächlich Studien dazu und ganz verschiedene Einschätzungen, woran das liegt, was das ist. Es gibt eine Studie aus den 70er Jahren von einem Psychiater namens Paul Matussek, der das versucht hat zu untersuchen, und dessen Ergebnis war einfach nur, die Leute, die kreativer sind, halten es länger aus, keine Lösung zu haben. Also die warten einfach länger. Wenn sie nichts Tolles haben, glauben sie, es wird ihnen noch was einfallen, und suchen länger und finden dann am Ende eine bessere Lösung. Aber es gibt natürlich Studien, die auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und das ist natürlich auch eine Frage, wie man das überhaupt misst. Und wer, wenn man jemand eine Aufgabe stellt, dann wertet, wessen Ergebnis kreativer ist als das der anderen. Aber auf jeden Fall finde ich diese Idee, dass es einfach mit einem Aushalten der ungelösten Situation zu tun hat, eine interessante Idee.
Okay, also du sagst, also hängt dann damit auch so ein gewisses Selbstvertrauen zusammen, dass man schon zu einer Lösung kommen wird?
Ja, in
Weil das ist,
dieser,
ja.
in seiner These, ja.
Das finde ich ja auch einen spannenden Gedanken, dass man dann, also Menschen, die dann kreativer sind, vielleicht auch ein größeres Selbstbewusstsein haben und ganz anders durchs Leben gehen, weil sie eben glauben, dass sich die Dinge schon irgendwie fügen werden und dass sie schon irgendwie was finden werden, was sie zufriedenstellt oder was das löst, was sie eben lösen, was sich lösen soll. Okay, und was glaubst du, wenn wir dann kommen wir mal zur nächsten Frage, welche Rolle Kreativität in unserem Leben spielt oder spielen sollte vielleicht?
Also ich glaube, es gibt eben diese Grundfunktion, dass die einem jeden Tag hilft und auch für sowas zuständig ist, wie dass Sachen leichter gehen, oder auch, dass das gute Laune macht. Ich glaube, und ein anderer interessanter Aspekt ist, dass ursprünglich auf die Idee, diese Veranstaltung zu machen, sind Rainer Totzke und ich gekommen, weil wir so eine kleine Theaterresponse gemacht haben, wo wir über Kreativität mit dem Publikum geredet haben. Und in diesem Gespräch war das war ein sehr emotionales Thema. Das ist fast wie wenn das eine spirituelle Komponente hat, dass einem da, und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es dieses Modell gibt, ich habe Vertrauen und dann fällt mir was ein. Und ich kann es nicht erzwingen, aber ich kriege das geschenkt oder so. Ich strenge mich an, aber ich kriege eine Belohnung oder und insofern glaube ich, dass Kreativität ganz verschiedene Funktionen erfüllt, gerade weil es so grundsätzlich ist, aber dass es auch einfach etwas ist, was mit Sinn zu tun hat und was mit diesem Selbstausdruck zu tun hat. Und was manchmal auch eine therapeutische Wirkung hat.
Also, glaubst du, dass es uns dann nicht so zugänglich ist als Erfahrung? Also, dass es uns zukommt, aber wir keine Kontrolle darüber haben oder wir schon darauf hinarbeiten können?
Man kann ganz sicher darauf hinarbeiten. Und es gibt Übungen und Techniken und alle diese Dinge. Aber ich glaube, es gibt dieses. Glaube trotzdem, dass das so eine Erfahrung sein kann, die einfach als besonders bedeutungsvoll erlebt wird.
Man hat ja auch früher von, also was heißt nicht früher, heute gibt es den Begriff ja immer noch, aber wird ja vor allem auch für so Weltklasse-Literaten oder KünstlerInnen benutzt, die als Genies bezeichnet werden. Und das beschreibt ja auch so ein bisschen das, was du meinst, oder was ich glaube, was du meinst, dass es dann am Ende dieses die Kreativität, man arbeitet auf etwas hin und man betätigt sich kreativ oder man betätigt sich erstmal und denkt über etwas nach, über ein Problem und dann hat man eine Eingebung. Und dieses Genie, dieser Geniebegriff basiert eben auch darauf, dass man von Gott gegeben das schafft, was man eben schafft. Und das sagen, also zumindest ist es ja auch so, das, was viele KünstlerInnen sagen, dass sie nichts anderes tun können, außer sich damit zu beschäftigen und das aber auch gar nicht erklären können, sondern mit dem Objekt, mit dem sie sich auseinandersetzen in der Kunst. Es ist ja auch oft so, dass die Personen dann gar nicht anders können, als das zu tun, was sie tun, oder das zu bearbeiten und sich mit dem zu beschäftigen, mit dem sie sich beschäftigen. Zumindest sagen sie das. Und hat das so für dich so diese phänomenologische Komponente und diese Ungreifbarkeit dann dadurch, dass man irgendwann das nicht mehr erklären kann und dass es so eine Komponente hat, die einfach auf einen einprasselt quasi?
Also ich glaube, dass dieses spirituelle Moment damit zu tun hat, ganz, ganz klar. Ich glaube aber, man muss noch so ein bisschen zwischen Kunst und Kreativität eventuell unterscheiden. Aber was ja auch sehr schön ist, ist, es gibt von Wolfgang Ulrich ein Buch, wo er sagt, früher gab es diesen Geniebegriff und dann, die haben sich quasi angesteckt. Der Großkünstler sieht ein Geniekunstwerk und das inspiriert ihn und dann macht er auch ein Kunstwerk. Und jetzt hat sich das ja alles extrem demokratisiert und in gewisser Weise, alle Kunststudenten, die ich kenne, würden den Geniebegriff heute ablehnen. Was gar nicht so einfach ist, weil dann die Frage ist, welche Rolle ihnen in der Gesellschaft dann zukommt, wenn es nicht mehr um so eine Sonderbegabung geht. Aber wenn man dann sowas, also, und Wolfgang Ulrichs These ist, dass es auf Instagram jetzt Kunstwerke gibt, wo Leute sich inspiriert fühlen und wo es jetzt möglich ist, dass sich alle inspiriert fühlen, ob sie dann wirklich auch eine Sache schaffen oder nicht, aber dass dieses Gefühl, man könnte etwas tun und man hat plötzlich diese Lust und man hat dieses Gefühl, dass einem vielleicht gleich was einfällt oder nächste Woche, dass das was ganz Wertvolles ist und insofern gibt es das vielleicht auch im quasi Kleinen.
Würdest du sagen, dass
Oder
das, ja? Nee, Entschuldigung.
vielleicht gibt es, und das wäre ja wirklich schön, im Selbstverständnis der Menschen jetzt tatsächlich für viel mehr Menschen die Möglichkeit anzunehmen, dass sie eine super Idee haben könnten.
Aber das finde ich auch ganz interessant, weil du sagst, du kennst viele Kunststudierende, die diesen Geniebegriff ablehnen, und dann fragen wir uns, welche Rolle die Kunst in unserer Gesellschaft spielt. Und dann, wenn wir noch darüber sprechen, oder wenn du sagst, dass auf Instagram auch sehr viel Kunst produziert wird oder zumindest veröffentlicht wird und Kunst sich damit veralltäglicht vielleicht, kann man dann nicht auch davon aus, oder könnte man dann nicht auch vermuten, dass Kunst dann irgendwo arbiträr wird und dann seinen Stellenwert verliert, weil es halt eben nichts Besonderes mehr darstellt, sondern eine absolute Alltagserfahrung ist und dann vielleicht auch sogar einen Druck erzeugt bei den Menschen, kreativ sein zu müssen, weil sie halt sehen, wie alle anderen Menschen sich selbst verwirklichen, in Anführungszeichen, und etwas schaffen, was halt keinen, also augenscheinlich keinen monetären Wert hat, aber trotzdem damit Geld generiert wird.
Also ich glaube, das Problem ist, dass sich sozusagen der Kunstbegriff auch ändert. Aber wenn man sagen würde, dass sich der Stellenwert davon, ästhetische Objekte oder auch kreativen Selbstausdruck in visueller Form oder so, das demokratisiert sich ganz extrem, auch über Fotos tatsächlich, über Social Media. Also da gibt es, glaube ich, schon einen Demokratisierungsprozess. Und ich glaube auch, dass sich der Kunstbegriff, den ich tatsächlich, Entschuldigung, nochmal woanders hintun würde, aber auch der ändert sich. Es ist aber ja trotzdem weiterhin so, dass Kunst also es gibt noch diese Hochkunst. Und es gibt auch noch all die Institutionen, die damit umgehen und die das eigentlich auch noch in diesem Genie-Schema abarbeiten. Und nachdem das ein riesen Finanzspekulationsmarkt ist, gibt es auch gute Gründe, das so zu halten. Und es ist natürlich auch so, dass wir einfach alle eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben und uns deshalb nur begrenzt Namen von Künstlern und Konzepte und sowas merken und dann da wieder hingehen können und so. Also es gibt da. Das sind aber alles Mechanismen, die quasi gar nicht so viel mit der Kreativität zu tun haben.
Also du sagst, dass die Kunstwelt, so wie wir sie kennen, oder diese avantgardistische Kunstwelt, nicht dadurch geschmälert wird oder immer noch bestehen bleibt.
Also auch das ist eine Wolfgang-Ulrich-These, dass sich die Kunstwelt so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt hat in den letzten Jahren. Eine ist diese Hochfinanz, Genie, Kunstwelt und die andere ist die politische Kunst.
Okay.
Und das kann man auch tatsächlich an Ausstellungshäusern sehen. Es gibt schon noch viele, die auch beides machen, aber es gibt auch Ausstellungshäuser, die sich tatsächlich auf eine dieser beiden Seiten sehr stark konzentrieren. Und da wird, das sind auch tatsächlich verschiedene Ideale und Denkweisen, die sich da, Also vor 15 Jahren würde ich sagen, war das noch sehr gemeinsam und das hat sich schon so ein bisschen aufgetrennt. Und das ist tatsächlich auch die Frage, wo was unter welchem Label in Zukunft stattfinden wird.
Und also das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage. Was bedeutet Kreativität im Politischen, weil du ja gerade schon angesprochen hast, dass es auf jeden Fall politische Kunst gibt. Ich glaube, das ist irgendwie uns allen auch verständlich. Und wir kennen auch Beispiele, wir kennen irgendwie alle Beispiele, wo Kunst politisch ist, aber so in welchem Rahmen braucht man vielleicht eben auch Kreativität im Politischen, oder ist vielleicht Kreativität manchmal ein besserer, oder was heißt ein besserer, ist notwendig, um politische Statements zu machen?
Also da würde ich zuerst wieder zurückkommen auf diese Grundfunktion von Kreativität. Also, und bei all den Problemen, die wir haben, brauchen wir tatsächlich neue Lösungen. Es muss also irgendwem an irgendeiner Stelle etwas Neues einfallen. Und dann ist es ja wieder eine ganz andere Frage, welchen Stellenwert Kreativität in der Erziehung hat. Zum Beispiel, was dann ein politisches Thema wäre oder auch, ob wir das eigentlich gut finden, dass es eben dieses große Kreativitätsideal gibt, dass jeder kreativ sein sollte. Oder es gibt zum Beispiel, würde ich auch sagen, ein ganz anderes Thema, aber natürlich auch politisch, wenn man an Selbstausdruck denkt, würde ich zum Beispiel glauben, dass der Und warum viele Leute so viele Klamotten kaufen, etwas damit zu tun hat, dass das tatsächlich ein Prozess, dass das eine Möglichkeit ist, sich selbst auszudrücken und kreativ zu werden, wo es vielleicht keine anderen interessanten, attraktiven Möglichkeiten gibt. Und wenn man das Verhalten da ändern möchte, dann tut man es vielleicht nicht so gut über ein Verbot, sondern vielleicht darüber, dass man nachdenkt, wie könnte es andere Möglichkeiten geben, attraktiv sich selbst ausdrücken zu können und zeigen zu können? Also das ist so, das ist, also dieser Zusammenhang von Konsum und Kreativität ist, finde ich, auch ein spannendes Thema.
Ja, also ich finde es auch sehr spannend, dass also Kleidung ja auch ein sehr, sehr einfaches und sehr offensichtliches Mittel ist, um sich kreativ auszudrücken und sich selbst auch als Persönlichkeit einen Charakter zu geben. Und glaubst du dann, also glaubst du auch, dass dann, wenn wir, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Person mich in einer gewissen Weise kleide und darin dann eine Kreativität besteht, äußert die sich dann auch im Politischen?
Je nachdem. Aber also ich glaube, dass tatsächlich Kleidung Menschen hilft, ihre Persönlichkeit kennenzulernen und zu entwickeln. Aber das ist sehr weit weg von einem politischen Bildungsprozess oder Orientierungsprozess. Also in meiner Jugend hatte man halt Palästinensertücher und Peace-Zeichen auf der Jeansjacke irgendwie so, aber das ist ja so. Und das Ganze entsprechende gibt es heute auch, aber es ist nicht. Also das kommt mir sehr weit weg vor, um das wirklich miteinander in Verbindung zu setzen.
Okay. Okay, so, und die zweite Veranstaltung, die du machst, oder die ihr zusammen macht, heißt ja Alle kraulen alle. Kannst du mir darüber ein bisschen was berichten?
Über die Veranstaltung? Ja. Also, ich mache die Veranstaltung zusammen mit Eva Maria Gauss und mit Lisa Rosa. Und Eva Maria Gauss kommt aus der Sprechwissenschaft und plant den Gesamtablauf der Veranstaltung und ist Moderatorin. Und Lisa Moser ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich den Namen richtig habe, aber ich glaube am John Dewey Forschungszentrum für Demokratiepädagogik. Das kann auch was anderes sein, aber etwas in die Richtung. Und die Veranstaltung beginnt, indem ich tatsächlich einfach kurze literarische Szenen beschreibe, die mit Demokratie zu tun haben. Also bei der Idee des Kraulens geht es um die Frage, es gibt Bonobo-Affengruppen, die kraulen sich jeden Tag und man weiß, die funktionieren nur, weil alle kraulen. Und je größer die Gruppe wird, umso mehr Stunden am Tag muss gekrault werden, damit das soziale Miteinander funktioniert. Das heißt, die Größe ist begrenzt. Irgendwann ist Schluss. Und dann ist die Frage, was ist das bei uns Menschen? Wir haben die Demokratie, wir haben die Institutionen, wir haben alle möglichen Organisationsformen, die einen Teil des Kraulens übernehmen, aber brauchen wir noch eine andere Alternative des Kraulens? Ist vielleicht Facebook so erfolgreich, weil man sich zumindest ideell über diese Likes gegenseitig krault? Ist es wichtig, dass sich auch mal Leute kraulen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben? Oder reicht es, wenn man mit seinen Nachbarn ein kleines, nettes Gespräch führt? Und solche Denkfiguren sind das. Und es geht auch einfach um die Frage, wo und wie nimmt man Demokratie überhaupt im Alltag wahr? Weil das ist ja doch was sehr Indirektes. Ich wähle irgendwen und irgendwas passiert. Dann, was aber mit meiner Wahl so ein bisschen nur zu tun hat. Ich gebe eine Steuererklärung ab und kriege irgendwann ein Papier zurück. Also die Frage, was ist das eigentlich? Weil es ist ja was ganz Grundsätzliches. Also ich glaube, mein ganzer Körper würde sich anders fühlen, wenn es keine Demokratie wäre, in der ich leben würde, oder auch eine Demokratie, die nach anderen Prinzipien organisiert wäre. Also ich glaube, es ist was unser Leben ganz immens prägt und was gleichzeitig gar nicht so leicht zu fassen ist, wie man das auf den ersten Blick meint. Und darüber, also ich am Anfang erzähle ich eben lauter so kleine Szenen und dann sprechen wir mit dem Publikum darüber, wie sie das wahrnehmen, was man vielleicht anders in den Blick nehmen sollte, was wichtig ist, was schwierig ist, so.
Was ist deiner Meinung nach so die Kompensation bei uns für das Kraulen oder die Beruhigung des Kollektivs miteinander?
Also ich glaube tatsächlich, dass Medien eine riesige Rolle spielen. Und ich glaube, dass es früher über, dass alle dasselbe Fernsehen gesehen haben, so eine gewisse Synchronisierung gegeben hat, die jetzt verschwunden ist. Also es könnte auch sein, dass ein ähnliches Kraulen für alle hilfreich ist. Ich glaube tatsächlich, dass es eben diese kleinen Nachbarschaftsverbände, also das ist einfach beruhigend, dass meine Nachbarn mich immer noch mögen und gerne kurz mit mir über das Wetter oder die Post oder was auch immer plauschen. Also ich glaube, es gibt so was. Und ich frage mich eben auch, ob man noch mal drüber nachdenken könnte, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, beziehungsweise auch, dass man sich fragen kann, wie geht man mit so einem riesigen Gebilde wie der EU-Stadt um? Wie geht man mit diesem Gebilde um? Weil das ist so groß, dass sich tatsächlich zu großen Teilen dieser Bevölkerung eben nicht mal mehr ein virtuelles Verhältnis habe. Und ist das, damit es funktioniert, möglich? Oder sollte man doch die Konzentration, also wobei wirklich ich leider keine Politikwissenschaftlerin bin und viele Dinge da nur so, ja, einfach ein Laienwissen darüber habe. Aber das sind schon, also ich habe mal ein Jahr in Norwegen gelebt, was einfach viel kleiner ist, 5 Millionen Einwohner. Und die haben eine völlig andere Beziehung zu ihrem Staat. Also da ist es tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, man hat in den Bus und jeder in diesem Bus hat ein bisschen das Gefühl, dieser Bus gehört ihm auch. Und das führt auch dazu, dass wenn dann jemand diesen Bus beschädigt, der relativ viel Aggression zurückkriegen kann. Also das hat auch verschiedene Seiten. Aber also
Menschen
ich
fühlen sich noch
glaube,
verantwortlich für das, was
ja,
ihnen
also ich
allen als
glaube,
Kollektiv.
dass die Norweger eine gewisserweise viele Norweger eine tiefere Bindung an diesen gemeinsamen Staat haben, als ich das hier erlebe. Das kann aber auch ganz andere Gründe haben. Also das könnte mit der Religion zu tun haben, es könnte sogar mit der Kälte zu tun haben, dass man sich dort einfach mehr umeinander kümmert, weil die Kälte einfach eine reale Gefahr ist, schon wenn man eine Nacht draußen übernachten muss. Also da gibt es ganz verschiedene Überlegungen, aber das war so der Ursprungsgedanke für dieses Projekt, war zu sagen, weil ich mich auch geärgert habe über so Demokratieerziehung, wo dann die Demokratie mit 30 Leuten nachgespielt wird. Und das ist auch interessant, aber da passiert einfach was völlig anderes wie in einem riesengroßen Staat.
Und also wieso glaubst du, warum solche kleinen Projekte fehlschlagen? Weil irgendwie muss man doch den Menschen, oder wie kann man dann den Menschen einen besseren Vergleich zeigen, wie Demokratie funktioniert und wie sich vielleicht Demokratie anfühlt?
Also erstens glaube ich, dass ich das auch seit ich da so ein Erziehungsevent hatte vor ganz schön langer Zeit, sicherlich positiv verändert hat. Und das Zweite, das Schöne ist, dass wir Elisa haben und sie fragen können, wie man das heute macht und was es da für Strategien gibt. Und weil das haben die natürlich alles im Blick. Das ist nicht meine Erfindung. Das ist dieses ich würde sagen, es ist ein Skalierungsproblem, aber ich glaube, es gibt einen Begriff dazu in der Demokratiepädagogik und das ist, glaube ich, Parallelisierungsproblem oder so. Aber also die haben das schon im, das wird bearbeitet und vermutlich gut und ich kenne mich damit nicht genau aus, aber ich dachte trotzdem, dass das in dem Diskurs irgendwie interessant ist, zumindest für mich.
Und kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen? Wenn ich habe jetzt, wenn wir, ich habe, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ihr da für Projekte macht und vor allem auch jetzt bei Alle kraulen alle, habe ich mir auch die Frage gestellt, hat das vielleicht auch was mit einem anderen Miteinander zu tun, wenn wir Demokratie üben wollen und eben auch mit einer anderen Gesprächskultur oder brauchen wir etwas, was uns näher aneinander bringt und kann uns vor allem dann auch in so einer großen Gesellschaft, wenn wir nicht in Norwegen sind, irgendwas dazu bringen oder gibt es eine Institution oder irgendwas, was uns wieder näher aneinander bringen würde?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass man danach suchen sollte, dass man überlegen soll, wie man das, wie man ein stärkeres Gespräch herstellt. Und ich meine, es gibt so Projekte, das fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber die Zeit hat ja zum Beispiel so ein Projekt, wo man mit jemand anders, der eine andere Meinung hat, in Europa diskutieren kann. Also wo Einzelpersonen in Kontakt gebracht werden, um einfach über politische Fragen miteinander zu reden. Ich halte das für eine interessante Idee. Es gibt zum Beispiel auch dieses Bürgerratskonzept, was ich sehr interessant finde, wo mich einfach interessieren würde, was das für Ergebnisse hat und ob das irgendwer in größerer Form ausprobiert. Aber also ich glaube, da sollte man einfach suchen. Suchen und ausprobieren, was es da für Möglichkeiten gibt.
Vielleicht eine persönliche Frage dazu. Was, wenn hast du das Gefühl, in einer gewissen Weise kreativ zu sein und mit dieser Kreativität auch rausgehen zu können und vielleicht Menschen zu inspirieren oder ja auch das Politische damit formen zu können?
Ehrlich gesagt, ja, ich versuche ein kreativer Mensch zu sein und solche Formate zu entwickeln. Ist gerade wenn man die Kreativität nicht so hoch hängt, ein irgendwie kreativer Prozess. Also bei der Demokratie war es tatsächlich so, dass ich das, wie ich das entwickelt habe, das mehrfach hinschmeißen wollte. Weil ich hatte zwar Ideen, aber immer wenn ich die formuliert habe, klang ich plötzlich wie jemand, der so predigt und irgendwie versucht, den Leuten zu sagen, wie es richtig ist. Und das will ich ja auf gar keine Fälle. Also ich will nicht diese Person sein und das macht ja auch gar keinen Sinn, Leuten erklären zu. Also das ist einfach gar nicht meine Aufgabe. Und der große, also das, was irgendwann passieren musste, war, dass ich eine Form finde, in der ich das auf eine Art erzählen kann, die das nicht tut. Also im ganz Kleinen Aber es ist natürlich schon so, also ich glaube, es ist immer gut, wenn Menschen miteinander sprechen, irgendwie sehen, wo der andere steht, das ein bisschen mitbekommen. Ich glaube auch, dass so Formate, dass man da so gewisse, aber das ist eben auch ganz klein, dass es Gesprächsformate ausprobieren kann und gucken kann, ob man da, welchen Kontakt man da herstellt. Aber das ist ein kleines Format und es erreicht ja auch einfach ein beschränktes Publikum. Ich halte die Kraft, die sowas entwickelt, für tatsächlich begrenzt. Also wenn man nach so einem Abend mit irgendwie ein, zwei Ideen nach Hause geht, über die man noch 2, 3 Tage so kurz nachdenkt, das ist ja schon eine ganze Menge. Mehr ist eigentlich mit so einem Format nicht zu schaffen. Aber also ich weiß auch, das ist was ganz anderes. Aber vielleicht ist es auch einfach manchmal stärkend und schön zu merken, dass es noch andere Leute gibt, die ähnlich denken oder die auch anders denken, aber man findet das interessant, wie sie denken. Also ich glaube, dass dass man das irgendwie aktualisiert, dass es die anderen gibt und wie sie denken und dass man Verbindungen herstellen kann, das ist vermutlich einfach eine Erfahrung, die auch mir immer wieder gut tut. Aber ich glaube, der politische Impuls, den sowas senden kann, ist tatsächlich relativ begrenzt.
Aber wie du gesagt hast, also es kann ja schon einfach auch bestärkend sein und eine Verbindung schaffen, wenn sich Menschen, die auf diesem Weg schon sind, treffen und merken, dass sie halt mit dieser Kreativität oder mit diesem Umgang mit Kreativität nicht alleine sind.
Ja.
Und mit ihrem Gedankengut. Und ich hatte auch schon mit dem TDV einen Podcast gemacht und die sind ja auch ganz stark in dieser Veranstaltungsdramaturgie drin und machen ja auch einiges dann für Leipzig Denkt oder konzipieren oder haben Veranstaltungen konzipiert, in dem die Menschen ja auch teilnehmen sollen und wirklich eingeladen werden. Also es sollen ja Formate bestehen, wo Menschen eingeladen werden können, an den, ich nenne es jetzt mal so, Podiumsdiskussionen teilzunehmen und wo die Akteure vorne nicht nur einfach einen Vortrag halten und diskutieren, sondern wirklich einen Austausch stattfindet. Und in dem Zusammenhang haben wir auch darüber gesprochen, wie erfolgreich das tatsächlich ist und ob es den Menschen etwas bringt, diesen Kontext zu ändern, wenn vorher der Kontext war, ganz klarer Vortrag, ich höre zu, ich schreibe mir was auf und gehe dann mit Ideen nach Hause. Und da ist es halt auch eben, da ist uns dann aufgefallen, dass man natürlich nur in Anführungszeichen Macht über die Menschen hat oder Macht über die Situation hat, wenn die Menschen sich dazu entscheiden, hinzukommen. Und dann hast du ja auch einfach immer schon eine Selektion dadurch, dass nur Menschen dorthin kommen, die es schon vielleicht offen dafür sind. Und dass man, wie du sagst, also dass dann die eigenen Auswirkungen oder ja, den Spielraum, den man hat, um Menschen beeinflussen, also beeinflussen klingt jetzt auch wieder, das klingt alles manipulativ, aber um Menschen bewegen zu können, sehr, sehr begrenzt ist, weil man halt eben auch schon auf Menschen trifft, die das Gedankengut vielleicht schon in einer gewissen Weise teilen und man da eigentlich Menschen erreichen müsste, denen das die Augen öffnen könnte und die noch nicht schon in diesem Halbzustand vielleicht schon sind und schon wissen, dass das, was sie jetzt gerade erfahren oder erwarten zu erfahren, sie weiterbringen wird.
Das war ein Interview mit dem Theater der Versammlung.
Versammlung, ja.
Also ich möchte eigentlich keine Sachen machen, die Leute irgendwo hinschieben oder irgendwo hin manipuliert. Also da verstehe ich mich tatsächlich eher wirklich auch in so einem künstlerischen Sinn, dass ich biete eine Perspektive an und auch unsere Veranstaltungen haben einen starken Anteil, wo das Publikum mitspricht. Aber also ich verstehe das nicht in erster Linie als politische Arbeit. Das hat irgendwie damit zu tun. Ich glaube auch, dass tatsächlich wie beim Thema der Kreativität. Man kann das hat einen stark politischen Aspekt, wenn man genauer drüber nachdenkt, weil einfach das gesamte Leben politisch, also alle Aspekte des Lebens haben starke politische Konnotationen. Aber also ich bin da tatsächlich, also ich habe wirklich die Idee, ich biete eine Perspektive an in dem, was ich da selbst beitrage, und ich schaffe auch eine Ästhetisierung, die vielleicht auch die Perspektive noch mal anders sichtbar macht. Und ja, bei alle Kraulen, alle übernimmt das Eva Maria Gauß dann auch diese Situation und dieses Gespräch so ein bisschen spielerisch, aber auch eben dazu zu führen, dass man nicht nur abruft, was alle eh schon immer gedacht haben, sondern in diesem Moment vielleicht darüber spricht, was man in diesem Moment neu denkt oder was einen genau jetzt, nachdem man einen kleinen Input bekommen hat, beschäftigt. Also ich freue mich auch wirklich sehr, dass Elisa Moser da sein wird und ein bisschen erzählen kann von dieser, von den Ansätzen der Demokratiepädagogik, die ja tatsächlich in ganz verschiedenen Kontexten, auch mit verschiedenen Zielgruppen, versuchen, Demokratie zu vermitteln. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, Menschen dazu zu bringen, sich eigentlich selber wahrzunehmen, vielleicht auch die eigene Möglichkeit zu handeln wahrzunehmen. Ich denke in diesem Kontext, dass man die Ohnmacht, die man empfindet, auch adressieren muss. Also weil ja, es gibt eine Möglichkeit zu handeln, aber es gibt auch eine starke Wahrnehmung von Ohnmacht. Und auch mit der muss man in diesem Kontext irgendwie umgehen. Aber also ich freue mich wirklich, dass sie ein bisschen erzählen kann, was es für verschiedene Ansätze eigentlich gibt, da mit umzugehen. Und es ist ja, also auch das ist ja tatsächlich ein wissenschaftliches Feld, wo sehr gute Leute versuchen, neue Dinge zu entwickeln. Und wo auch ganz klar ist, dass die erfolgreichen Ansätze viel damit zu tun haben, dass man mit den Menschen spricht und nicht, dass man ihnen erzählt, was sie tun und denken sollen.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, ich danke auch sehr.
Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim Festival Leipzig denkt, vor allem bei den Veranstaltungen Alle kraulen alle und absolut alles über Demokratie. Über Kreativität.
Über
Alle,
Kreativität.
ja, absolut
Genau.
alles über Kreativität.
Genau, das ist Freitagabend und alle kraulen alle ist Samstagabend.
Okay.
Beides im Loft.